Von daher ist das Seelenkonzept schwierig als traditionelles Konzept, aber die Rede von der Seele, würde ich meinen, ist heute nach wie vor wichtig.
Was damit gemeint ist, sind gewisse Funktionen und Funktionen, Netzwerke unseres neuronalen und hormonellen Systems, die den Körper am Laufen halten, aber die auch ein Erleben hervorbringen.
Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Frank.
Hallo Helmut, welche Frage hast du heute mitgebracht?
Eine Frage, hinter der ein aufklärerisches Anliegen steckt,
Aha.
nämlich: Hat der Mensch eine Seele? Was würdest du denn da heute dazu sagen?
Ich glaube, dass die Frage und ihre Beantwortung nicht so sonderlich zeitabhängig ist. Zunächst einmal kommt es sehr auf den Gebrauch des Wortes Seele an. Es gibt eine alte Interpretation, und die besagt, dass es so etwas gibt wie eine Seele, die so etwas wie den inneren Kern der Identität eines Menschen ausmacht und in ähnlicher Weise existiert wie der Körper. Also der Mensch besteht aus Körper und Seele. Die Seele kommt additiv hinzu. Der Körper ist zunächst mal davon unbeeinflusst, aber die Seele beseelt den Körper, macht ihn lebendig und gibt ihm eine Identität. Also so ist ein Konzept, das aus der Tradition stammt und das im Christentum auch aufgenommen worden ist. Ich sage an dieser Stelle schon bewusst, aufgenommen worden ist. Das ist nach meinem Dafürhalten kein ursprünglich christliches Konzept, aber ein Konzept, das in den frühen Jahrtausenden auch genutzt wurde. Dieses Konzept würde ich nicht vertreten wollen. Denn tatsächlich hieße es ja, man müsste die Behauptung aufstellen, es gäbe etwas vom Körper unabhängigen. Dagegen sind biblische Texte wesentlich stärker auf die Leiblichkeit ausgerichtet des Menschen, Soma. Die Leiblichkeit aber wiederum ist etwas, was Seele und Körper vereint. Also die biblischen Texte gehen eher von dem immer schon beseelten Körper aus. Es gibt also nicht den Körper und es gibt die Seele und dann tut man beides zusammen, sondern was auch immer der Mensch ist, er ist immer beides. Er ist Körper und er ist auch mehr als Körper. Das ist das Recht der Rede von der Seele, dass man dieses Mehr in Anschlag bringt. Aber ich würde es nicht als eine Substanz nehmen wollen, ganz radikal ja bei Descartes, res cogitans, res extensa, der Körper ist res extensa, die Seele ist res cogitans, beide schiedlich und friedlich getrennt, haben nicht miteinander gemein, gehören aber zusammen. Auf die Weise, meine ich, kann man das nicht deuten und von daher ist das Seelenkonzept schwierig als traditionelles Konzept, aber die Rede von der Seele, würde ich meinen, ist heute nach wie vor wichtig.
Also das ist interessant. Ich hatte das ein bisschen als aufklärerische Provokation gemeint, aber du entziehst dich der Provokation und erläuterst Vorstellungen, die meinen recht ähnlich sind. Es gibt
Okay.
nachwirkende Vorstellungen, die da immer wieder in die Irre führen. Und in der Tat ist die Existenz der Seele vielleicht nicht zeitabhängig, aber welche Vorstellungen man sich da macht und wie man die Begriffe verwendet, das ist natürlich zeit- und kulturabhängig.
Ja.
Und gerade dieses Verständnis von Seele als Substanz würde ich angreifen. Das hast du nun aber ja auch nicht vertreten. Aber das hat ja in der theologischen Tradition immer eine starke Rolle gespielt, nicht zuletzt, um dann sagen zu können, dass beim Tod, bei dem der Körper ja ganz offensichtlich abstirbt, etwas übrig bleibt und aus dem Körper entweicht. Und das nennt man dann eben Seele und so weiter. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, das war in der antiken Philosophie angelegt und das hat vielleicht dem damaligen Kenntnisstand entsprochen, wenn man etwa an Aristoteles denkt, wo dann die Seele als hey, Psyche eine wichtige Rolle spielt. So eine Vorstellung, der Mensch ist Körper, Geist und Seele. Aber wir würden ja in anderen Wissensbereichen uns auch nicht an dem orientieren, was der Stand vor 2200 Jahren war. Also in der Physik nicht. Da würden wir nicht sagen, es gibt halt vier Elemente, wie man damals gemeint hat. Es gibt 92 natürliche Elemente. In der Medizin auch nicht, da würde man auch nicht die Vier-Säfte-Lehre des Galen als letzten Schrei verteidigen wollen. Ne, wir wollen ja auf dem aktuellen Kenntnisstand als Patienten behandelt werden. Und bei so Fragen, die mit dem Menschenbild zu tun haben, Seele, da braucht man eben auch eine Anpassung an den wissenschaftlichen Kenntnisstand der Gegenwart. Und jetzt mache ich vielleicht mal einen Vorschlag, wie man das Ganze übersetzen kann. Denn wenn man von Seele oder seelisch redet, seelischen Befindlichkeiten, seelischen Problemen oder Krankheiten, dann ist das ja nicht völlig unverständlich. Also irgendwas ist damit ja schon gemeint. Und ich würde sagen, was damit gemeint ist, sind gewisse Funktionen und Funktionen, Netzwerke unseres neuronalen und hormonellen Systems, die den Körper am Laufen halten, aber die auch ein Erleben hervorbringen und die uns eine Befindlichkeit eingeben. Und wenn man jetzt nicht die körperlichen Vorgänge als solche meint, sondern die damit verbundene und daraus hervorgebrachte Befindlichkeit, dann diese Gefühlslage sozusagen, dann spricht man eben oft von seelisch, sodass also Seele als Substantiv irreführend ist, aber auf etwas hinweist. Würde dir das genügen oder würdest du als Theologe mehr einfordern?
Ja, ich würde mehr einfordern.
Aha.
Zunächst einmal möchte ich dir in vielem, was du gesagt hast, deutlich zustimmen. Da glaube ich, gibt es wenig Differenz zwischen uns. Es gibt einen Ausdruck, den du gefunden hast, den ich deutlich bezweifeln möchte. Das ist, dass du sagtest, da muss man sich schon an das neuere Wissenschaftsbild anpassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass als die Berechtigung gibt, von der Seele zu reden, das war vor 2000 Jahren und das ist heute. Und da kann die Wissenschaft auch nicht gar so viel beitragen. Was man übrigens daran auch sieht, ein Bekannter hat mal unter zurzeit Studierenden der medizinischen Fakultät nachgefragt, was sie denn, ob sie so etwas wie eine Seele annehmen, die Existenz einer Seele annehmen würden. Und tatsächlich ein großer Teil tat es. Das sind also Medizinstudierende, die den heutigen Wissensstand mit Sicherheit einigermaßen gut kennen und dennoch diese Rede von der Seele nicht ablegen wollen. Und das hast du ja auch gerade gesagt. Diese Rede von der Seele hat eine bestimmte Funktion, die weist auf was Bestimmtes hin. Und ich glaube nur, dass es nicht mit Funktion allein beschrieben werden kann. Seele hat für mich auch etwas damit zu tun, dass wir dialogische Wesen sind, dass das, was wir sind, immer auf Ansprache hin ausgerichtet ist. Also die biblischen Traditionen sprechen ja davon, dass Gott dem Menschen eine Seele einhaucht, Nefesh, der hebräische Begriff für Seele. Das heißt, jetzt der Atem, das, was rein und was rausgeht, etwas Dynamisches, nicht eine Substanz, die irgendwo ist, sondern etwas Dynamisches. Und etwas, was auf Beziehungen hin orientiert ist. Also das wäre nach meinem Dafürhalten schon ein etwas anspruchsvolleres Konzept von Seele, dass er eben Beziehungen und das dynamische Verhältnis mit einbezieht.
Ja, das finde ich noch nicht sehr trennscharf. Also natürlich spielen Beziehungen für die emotionale Befindlichkeit des Menschen eine große Rolle. Wir sind soziale Wesen und je nachdem, ob gerade die Beziehungen, die uns emotional wichtig sind, gelingen oder nicht gelingen, färbt sich das Erleben neu, auch von Dingen, die ursächlich damit gar nichts zu tun haben. Also wer das schon mal erlebt hat, eine glückliche Liebe oder eine unglückliche Liebe, lässt uns dieselbe Welt vollkommen verschieden erscheinen. Aber was hat das jetzt mit Seele zu tun? Also du stimmst ja zu, dass man nicht von einer Substanz Seele ausgehen soll. Und das wäre in der Tat auch mein Punkt. Aber wenn man dieses Substantiv im Deutschen verwendet, die Seele, dann liegt halt so ein ontologisches Verständnis oft nahe. Und dann sollte man diese Art von Fehlvorstellung doch ja hinterfragen und sich, wenn möglich, anders ausdrücken. Und ich würde da tatsächlich auf den Begriff der Funktion zurückkommen. Das sind Funktionen unseres Lebensvollzuges und die fühlen sich auf eine gewisse Weise an. Also das würde ich schon auch sagen, dass etwa philosophische Traditionen wie etwa die Phänomenologie dem stärker entgegenkommen, begrifflich, und versuchen, das einzufangen, wohingegen also die zählende und wägende, harte Naturwissenschaft diese qualitativen Aspekte naturgemäß nicht zum Gegenstand hat. Und wenn man das Wesen dessen, was man mit seelisch meint, verwechselt, dann würde man ja gerade mit den naturwissenschaftlichen Mitteln die Seele aufspüren wollen. Und das hat man ja getan in Zeiten der Aufklärung. Da hat man ja versucht, die Seele zu wiegen und die muss dann auch einen Ort haben und so weiter, ja. Und okay, und wir sind uns offenbar einig, dass das ein Fehlverständnis ist.
Ja, die 23 Gramm, ne? Das war ja eine Zeit lang mal genau das Gerücht. Ein Leichnam wiegt 23 Gramm weniger als der zuvor sterbende Mensch. Also ergo ist die Seele 23 Gramm schwer. Passt im Übrigen auch nicht zu Descartes, weil da ja die Seele definitiv keine Substanz, also kein
Keine
Gewicht
Res
hat.
extensa,
Genau, kein Res
sondern eine
extensa ist,
Res
kein Gewicht
unitas.
hat, keine Materie ist, sei es drum. Ja, das sind Spekulationen und da sollte man sie auch nicht drauf, viel drauf verwenden. Das hat man in früheren Zeiten sich so zurechtgelegt, um eine bestmögliche Interpretation zu finden, die ist heute kaum noch, die ist nicht zu vertreten. Und dennoch hat das Wort Seele, da höre ich bei dir auch eine Bereitschaft heraus, das weiter zu nutzen. Das Wort Seele kann eine bestimmte Funktion haben, weist auf etwas hin. Nun sagst du vielleicht auch besser als Adjektiv, seelisch, beseelt, als Substantiv, weil ein Substantiv nahelegt, es gibt eine Substanz. Dem kann ich nicht widersprechen. Also von daher ist der Begriff für mich jetzt nicht so kritisch, wohl aber. Wenn damit einhergeht, dass es so etwas gäbe, das eine eigene Substanz habe.
Ja, also lieber als das Adjektiv seelisch wäre mir tatsächlich psychisch, obwohl das ja eigentlich nur die Übersetzung ins Griechische ist, aber es hat sofort einen wissenschaftlicheren Klang und ich würde jetzt nicht die Psychologie als Wissenschaft umbenennen wollen, denn man versteht ja schon, was damit
Zum
gemeint ist.
Beispiel. Zum Beispiel.
Du hast aber eher so nebenbei noch ein anderes Adjektiv unterschoben, nämlich beseelt. Und da wäre ich auch sehr skeptisch, denn das lässt doch sofort an alttestamentarische Mythen denken, wo dem Menschen die Seele eingehaucht wird oder eingeblasen, wie man das bei manchen ganz unterhaltsamen bildlichen Darstellungen in Kirchen bis heute sieht, wo sich der Herr sozusagen herunterbeugt und die Seele einbläst. Und dafür braucht man natürlich eine Körperöffnung und die als unbefangen, am unbefangensten geltende war dann das Ohr. Das heißt, der Herr beugt sich herunter und bläst in das Ohr die Seele hinein. Also, das ist eine nette Geschichte, aber das sind Mythen, die an einem völlig überholten Kenntnisstand andocken. Und also, ich meine, wir sehen den Menschen heute einfach ganz anders. Und kann man denn nicht sozusagen das Gefühlskostüm des Menschen ansprechen, ohne ein Vokabular zu verwenden, das irgendwie zum Mythos zurückführt?
Ja, das ist die Frage. Also wie weit wir nicht tatsächlich auch auf Mythen angewiesen sind. Ich meine, ein kurzer Hinweis, es gab mal einen großen Streit zwischen dem Philosophen Karl Jaspers und dem Theologen Rudolf Bultmann. Und der Theologe Rudolf Bultmann wollte als Theologe die Mythen und die mythische Sprache abschaffen. Und Karl Jaspers hat gesagt, als Philosoph, nein, nein, das solle er besser nicht tun, denn die mythische Sprache hat schon ihre Funktion. Und Karl Jaspers war ein Philosoph, der durchaus sehr der Aufklärung verpflichtet war, sehr stark sich auch mit Nietzsche auseinandergesetzt hat und anderen Philosophen. Ich würde auch da in diesem Zusammenhang Karl Jaspers zustimmen. Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir die Leistungen, die eine mythische Sprache erbringen kann, ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass sie so leicht zu ersetzen sind, sonst kommt man zu sowas ganz, ich sag mal, Butterweichen wie das höchste Wesen in uns allen oder der so etwas oder jene Lebenskraft. Also das sind Worte, die ad hoc formuliert werden und die auch nicht sehr viel austragen. Also das Mythische würde ich meinen, können wir nicht so leicht immer ersetzen, aber wir müssen es, das wäre ein aufklärerischer Anspruch, es als Mythos erkennen. Wir müssen erkennen, das ist eine poetische Sprache. Aber als solche, finde ich, sollte man sie schon nutzen dürfen.
Ja, gut. Also das höchste Wesen kann ich auch nicht erkennen und die Lebenskraft scheint mir ähnlich wie der Lichtäther auch einfach ein überholtes Konzept zu sein. Was die mythische Sprache angeht, also jetzt könnte ich natürlich mit einem Schuss Zynismus sagen, wenn sich die religiösen Verkünder in die Sprache des Mythos zurückziehen, dann wird ihre Irrationalität und Überholtheit wenigstens für den kritischen Zuhörer sofort klar. Man macht sich damit kenntlich. Aber letztlich hatten wir doch schon immer das gemeinsame Ziel, uns auch in der wissenschaftlichen Kultur der Gegenwart verständlich zu machen. Und ob man das am besten mit einer mythischen Sprache tut, da habe ich eben auch meine Zweifel. Also natürlich sind das auch Kulturleistungen, einen Mythos zu formulieren, Dinge
Genau.
als Geschichten zu erzählen, etwa auch Dinge allegorisch darzustellen. Aber dann ist halt immer die Missverständnisgefahr dabei. Also etwa beim bei der Allegorie als Kunstform. Wer der Meinung ist, dass die Gerechtigkeit immer in der einen Hand eine Waage hält und in der anderen ein Schwert und mit verbundenen Augen durchs Leben geht, der hat nicht verstanden, was Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit ist keine Person. Gerechtigkeit ist ein abstraktes Konzept. Und wer bei der Seele dann entsprechende Aussagen macht, der ist eben auch immer in der Gefahr, das Ganze völlig misszuverstehen und dann am Ende doch zu glauben, naja, da gibt es was, auf das man deuten kann, da gibt es eine Art Substanz, das steckt irgendwie in uns. Und deswegen bin ich dieser ganzen Begrifflichkeit gegenüber distanziert und würde es, wenn es im Gespräch was austrägt, wenigstens immer in einen Kontext stellen, der solche Missverständnisse vermeidet.
Dem stimme ich zu. Die Gefahr besteht. Wer mythische Sprache nutzt, setzt sich einer Gefahr aus, dass vielleicht der sprechende Mensch selbst nicht, aber die Hörenden das dann falsch verstehen und als gegeben annehmen. Das stimmt. Aber ich glaube eben, dass unsere Sprache extrem verarmt wäre, wenn wir uns aller mythischen Aussagen entziehen würden. Also eine mythische Aussage beginnt übrigens schon darin, dass man zum Beispiel einen Satz formuliert, wie die künstliche Intelligenz antwortet. Da antwortet ja nichts. Ja? Also Antworten ist ein menschliches Verhalten, die künstliche Intelligenz reagiert. Also kurzum, auch eine scheinbar moderne Sprache ist durchsetzt mit mythischen Anklängen. Und ich glaube auch nicht, dass man sich dem komplett entziehen kann. Es ist immer sozusagen die Aufgabe, aufklärerisch darauf hinzuweisen, welche Grenzen diese Sprache haben, welche Leistung sie erbringen können, aber auf welche Grenze sie haben. Aber eben in diesen Leistungen sollte man sie auch nicht gering schätzen. Und wenn man, ich sag mal, souverän damit umgehen kann, dann kann man halt auch mythische Sprache sehr gut nutzen, nämlich als poetische Sprache, die versucht, da etwas zum Ausdruck zu bringen, von dem man weiß, dass es nicht mit rein deskriptiven Aussagen einholbar ist.
Okay, also wenn solche Begriffe nur als abkürzende Sprechweise verwendet werden und Sprecher und Zuhörer sich einig sind, wie es zu verstehen ist, also die Missverständnisgefahr nicht auftritt, weil man ein gemeinsames Vorverständnis hat, dann mag das angehen. Ich will den Leuten ja nicht vorschreiben, wie sie sich ausdrücken sollen. Ich will nur sozusagen auf Missverständnisse hinweisen, die dann auch weltanschaulich relevant sein können. Zum Thema Sprachverwendung. Mir fällt da was ein, hat eine selbstkritische Komponente aus der humanistischen Szene. Eng verbunden mit dem Begriff Seele ist ja der Begriff der Seelsorge. Und Kirchen und kirchliche Dienstleister, Caritas und Diakonie und so weiter, bieten ja Seelsorgedienstleistungen an und nennen das auch so ganz bewusst, weil das begrifflich noch in dieser Tradition steht. Jetzt möchten humanistische Organisationen natürlich auch Menschen in Not helfen und entsprechende Beratungsdienstleistungen anbieten. Und ich weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass es ein immer wieder mal hochkochendes, sozusagen nicht auszurottendes Streitfeld ist, wie man das denn nennen soll, wenn es säkular-humanistisch geprägt ist. Denn es gibt einerseits psychologische Probleme, für die ist der Fachpsychologe zuständig. Die sind aber hier ja nicht gemeint, sondern es ist gemeint, eine Art von Zuwendung zum Mitmenschen in einem weltanschaulich gesetzten Rahmen. Und wenn das der Rahmen des säkularen Humanismus ist, wo man dann weiß, aha, man hat dann einen Ansprechpartner, mit dem muss man schon mal nicht mehr über weltanschauliche Grundfragen reden, denn das ist gewissermaßen einer aus dem eigenen Lager, dann bringt man dem vielleicht auch ein besonderes Vertrauen entgegen und dann ist das eine wichtige Sache. Aber wie nennt man die als Humanist? Wenn man es humanistische Seelsorge nennt, dann gibt es natürlich immer Theoretiker, die sagen, was soll denn das? Also wenn ihr säkulare Humanisten seid, so dann wisst ihr ja schon, es gibt die Seele gar nicht. Wieso nennt ihr es dann Seelsorge? Oder man kann, wofür du zu plädieren scheinst, ganz pragmatisch rangehen und kann sagen, naja, Hauptsache die Leute verstehen, was gemeint ist und dann nennen wir es halt Seelsorge. Ja, und in der Tat ist dann ganz virulent die Frage der begrifflichen Alternative. Soll man es Beratung nennen? Aber Beratung klingt auch irgendwie trocken, das schöpft es nicht aus. Soll man es Lebensbegleitung nennen oder Beistand? Aber das ist alles ein bisschen, das ist es irgendwie nicht. Also ja, vielleicht Lebensberatung. Vielleicht am ehesten würde ich sagen, humanistische Lebensberatung trifft das Gemeinte. Aber du siehst schon, der Begriff hat eine eigene Färbung.
Genau. Also du hast ja im Grunde genommen für das, was ich gerade zum Ausdruck zu bringen versuchte, jetzt ein wunderschönes Beispiel genannt. Es gibt also Menschen, die dezidiert einem Seelenbegriff widersprechen würden, aber in bestimmten praktischen, vor allen Dingen zwischenmenschlichen Kontexten.
Ja.
Ja, es geht um zwischenmenschliche Geschehen bei der Seelsorge, in diesen zwischenmenschlichen Geschehen doch auf diesen Begriff Seele zurückgreifen, obwohl sie ihn eigentlich meiden möchten. Weil man merkt, dass andere Worte wie Funktionalitäten, Beratung und dergleichen mehr Äquivalenzen oder dergleichen, was auch immer man da für Begriffe finden kann, das nicht tragen. So, und von daher, das ist eben genau mein Punkt gewesen. Ich glaube, dass die traditionelle Sprache durchaus mythische Anteile hat, derer man sich immer wieder vergewissern muss, dass es mythisch ist. Das wäre der aufklärerische Anteil. Aber die man vielleicht doch nicht einfach nur meiden sollte, weil sie eben einen Ausdrucksreichtum hat, den man nicht so leicht ersetzen kann. Und da
Ja.
muss man damit pragmatisch umgehen. Und ich glaube eben, dass also jetzt nochmal, um auf das Christliche zu sprechen zu kommen, ich glaube eben, dass die Beziehung zu Gott in besonderer Weise mit diesem Seelenbegriff in der christlichen Tradition verbunden ist. Und natürlich kann man das auch anders formulieren. Es gibt den lateinischen Ausdruck coram Deo in der Theologie, das heißt dann vor Gott stehend. Ja, man kann das nutzen, aber ich denke, dass der Seelenbegriff da eine ganz erhebliche Leistung erbringt und dass man ihn deshalb auch nutzen sollte.
Wenn es in harmlosen Rahmen und so missverständnisarm wie möglich geschehen kann. Also ihr habt ja da kirchlicherseits tatsächlich eine schwierige Geschichte, ne? Ich erinnere an so Vorstellungen wie die Reinigung der Seele, Seelen im Feuer und so. Also, ne? Also im Mittelalter sind Leute verbrannt worden, es wurde mit der Hölle gedroht und mit der Vorhölle und so weiter. Und immer ging es dabei irgendwie auch um die Seele. Und das belastet die Geschichte natürlich. Und gut, aber wenn du dich davon lossagst, dann wünsche ich viel Erfolg beim Verbreiten moderner Ideen in gläubigen Kreisen.
Das ist, danke, das ist in der Tat mein Interesse, und auch in säkularen Kreisen im Übrigen. Das ist in der Tat eine Last, die besteht, die aber meiner Ansicht nach nochmal zeigt, dass dieses klassische Seelenverständnis als etwas Abgetrennten vom Körper ein erhebliches Gefahrenpotenzial hat. Es gibt auch andere Religionen, große Weltreligionen, die dazu neigen, diese Trennung vorzunehmen. Was in der Regel dazu führen kann, dass man Menschen aus Fleisch und Blut, also lebendige Menschen, eher abwertet, weil es ja um das Eigentliche geht und dieses Eigentliche eben nicht in der körperlichen Verfasstheit liegt, sondern in dem seelischen Befinden. Und das finde ich extrem schwierig. Ich glaube, dass die biblischen Texte dazu auch keinen Anlass geben, weil die biblischen Texte viel stärker dieses mit dem, das Geschehen mit dem Körper verbinden. Und von daher glaube ich, müsste man da auch selbstkritisch innerhalb der Religion selbstkritisch damit umgehen. Also immer dann, wenn die Seele als etwas verstanden wird, was sich vom Körper abtrennen lässt, muss ich sagen, gehen bei mir sofort die Warnglocken an. Deswegen hatte ich zu Beginn den Begriff Soma eingebracht, Leib, also griechisches Wort für Leib. Im Neuen Testament bei Paulus und anderen ist das ein zentraler Begriff oder der zentrale Begriff, um die menschliche Existenz zu beschreiben. Da wird eben nicht der Begriff der Seele genutzt, sondern der Begriff des Leibes, und der Leib umfasst Körper und das, was man Seele nennen könnte.
Ja gut, also dem aufklärerisch-humanistischen Anliegen, das aus deinen Worten spricht, kann ich natürlich nur beipflichten. Die biblischen Quellen kann ich nicht so positiv sehen. Ich glaube, da sucht sich jede Generation von Theologen den Aspekt heraus, der zu den momentanen Interessen passt. Das scheint mir nicht so gewinnbringend zu sein. Ich sehe das eher als Berufskrankheit von Theologen, dass sie natürlich immer irgendeinen Bezug auf die Bibel beibehalten müssen und dann eine entsprechende Interpretation finden. Aber das können wir heute wahrscheinlich nicht mehr
Nee.
ausdiskutieren.
Also, das war ganz kurz gesagt, das ist mir allerdings schon sehr wichtig. Dieser etwas unheilvolle Begriff, dieses Seelenverständnis als etwas vom Körper abgetrennten, hat andere Quellen als die biblischen. Sie haben gewirkt im Christentum. Davon möchte das Christentum nicht ausnehmen. Also es hat diese Fehlentwicklung gegeben. Aber vielleicht ist das eine andere Folge mal, dass man darauf mal zu sprechen kommt, was biblische Texte nahelegen. Aber auf jeden Fall ist dieser Seelenbegriff als die sozusagen die Existenz des Menschen als etwas Abgetrenntes vom Körper beschreibt, meiner Ansicht nach biblisch nicht zu halten.
Okay,
Gut, du hattest.
aber diese Seelenvorstellung hat natürlich ihre Wurzel auch nicht und erst recht nicht in einer naturalistischen Philosophie.
Das war.
Insofern sind wir uns, das wurde ja schnell klar, in der Ablehnung dieser missverständlichen Auffassungen einig und für heute können wir ja mal diese punktuelle Einigkeit genießen.
Genau, du hattest ja zu Anfang die Frage gestellt. Du würdest also resümieren, dass wir eine partielle Einigkeit haben, aber man hört schon auch noch natürlich die Differenz heraus, die immer wieder aufschlägt, also gerade dann, wenn es um die Frage geht, was man denn damit beschreiben will, was die Seele zum Ausdruck bringt, wenn man denn dem aufklärerischen Standard folgt. Da bleibt noch was. Und was das ist jetzt nicht so ganz deutlich geworden in unserem Gespräch, wahrscheinlich, weil wir auch von unterschiedlichen Konzepten ausgehen.
Ja, es gibt viele solche Begriffe, die je nach Verwendung und nach Kontext unterschiedlich ausgedeutet werden. Das ist sicherlich auch zwischen uns so und deswegen bleiben wir im Gespräch.
Das machen wir, Helmut. Bis bald.
Bis bald.